Die Telekom ist, glaube ich, allen bekannt. Ich glaube, es ist trotzdem wichtig, hier nochmal ein bisschen nachzuschärfen. Wir verkaufen nicht nur Internet, sondern eigentlich grenzenlose Kommunikation von Gedanken, Ideen und Emotionen. Und das ist etwas Wichtiges gerade in der heutigen Zeit. Interessanterweise haben wir einen internen Witz. Wir scherzen immer wieder gerne, dass wir intern eigentlich sehr schlecht sind, von Mensch zu Mensch miteinander zu kommunizieren, in einem Konzern, der Telekommunikation verkauft. Und das ist sehr schade, gerade in der Zeit von KI, wo sehr hohe Qualitätsanforderungen an diese Daten gestellt werden. Wir haben uns auf den Weg begeben, das zu ändern und Mensch und Maschine besser zu verzahnen. Ich hoffe, dass Sie nach dem Ende dieses Vortrags zwei wichtige Punkte mitnehmen. Das eine ist, was Keksebacken mit Data Pipelines zu tun hat und wie es wichtig ist, hier die richtige Methode zu verwenden, um eine hohe Qualität zu erzielen. Und auf der anderen Seite komplex aussehende Brownfield, historisch gewachsene Systeme zu verstehen, dass sie nicht nur verrückt sind, sondern mit den richtigen Eingriffen in ein wartbares oder zumindest nur mehr komplexes System und nicht mehr verrücktes System verwandelt werden können. Ich bin Georg Heiler, auf der einen Seite Komplexitätsforscher am Complexity Science Hub in Wien, auf der anderen Seite Senior Data Expert bei der Magenta, dort beauftragt mit der Cloud Data Plattform, Machine Learning, Operations Engineering Plattform. Wie schaut sowas aus bei uns? Oft so leider. Die Daten sind ja sehr chaotisch. Das ist ein Bild aus Asien. Ich würde nicht der Engineer sein wollen, der so ein System debuggen muss. Leider passiert das manchmal trotzdem. Deswegen haben wir uns das Ziel gesetzt, anders in der Zukunft zu arbeiten. Aber wie sind wir in so einem System gelandet? Wir haben oft eben fehlende Metainformationen, fehlende Governance, fehlende Lineage. Das ist vielen in diesem Saal wahrscheinlich geläufig. Und das ist aber etwas, was gewachsen ist über die Zeit. Oft war die damalige Lösung zu dem damaligen Zeitpunkt vielleicht sogar State of the Art. Aber in Summe ist es nicht mehr etwas, wo man sagt, das Ganze ist mehr eben als die Summe der Einzelteile, sondern einfach ein Brownfield, sehr komplexes System geworden. Und in einer Zeit, wo es wichtig ist, eigentlich mit Daten in hoher Qualität auch gut jonglieren zu können, ist das einfach nicht mehr der richtige Ansatz. Hier vielleicht etwas abgekürzt, wie sieht diese Datenlandschaft bei uns aus? Sehr komplex. Es hat initial begonnen mit Systemen, wo Personen begonnen haben, einfach mal CRM-Systeme abspeichern zu wollen. Dann gab es dabei Reports mit verschiedensten Systemen. Und das ist sukzessive immer gewachsen. Mehr Tools, mehr Komplexität. Es gab eine Konstante, Excel, die wir leider auch bis heute nicht ganz losgeworden sind. Und mit verschiedenen M&A-Prozessen ist das weiter und weiter komplex geworden. Bis eben zu diesem vorhin gezeichneten Kabelzustand, der einfach sehr schwer wartbar ist und für die KI-Zeit nicht mehr wirklich zu gebrauchen ist. Was wir uns vorgenommen haben, ist, das zu ändern mit auf der einen Seite expliziten Data Dependencies, auf der anderen Seite einem gemeinsamen harmonisierenden Tooling, was quasi Menschen und Maschine Tool- und Applikations- und abteilungsübergreifend verbindet und eben diese Tool-Silos entfernt. Stellen Sie sich vor, könnte so sein wie einem Facebook-Graph, einem Freundesnetzwerk mit Freunden und Freundesfreunden, die vernetzt sind. So könnten diese Daten auch funktionieren. Und genau dieses System, diese Graphenstruktur bauen wir auf, oder im Laufe dieses Talks werden Sie das auch verstehen, wie das gemeint ist, welche Vorteile das mit sich bringt. Denn schlussendlich kann damit der Computer über diese Datenabhängigkeiten wie ein Taschenrechner dann reasonen und darauf dann die Pipelines steuern. Und das ist sehr mächtig. Schauen wir uns dieses Keksebacken-Beispiel an. Es geht darum, Asset- und Task-Based Orchestration zu vergleichen. Viele Personen in diesem Raum wissen, was ein System wie Airflow ist, ein Data Orchestrator, und sie wissen, wir wollen Kekse backen, wir brauchen Inhaltsstoffe, wir wollen am Ende Schokoladenkekse haben. Okay, aber was sind diese Inhaltsstoffe? Eier, Teig und so weiter, Schokolade irgendwo. Und wir backen jetzt diese Kekse. Das eine ist der Zustand, also hier Magentafarben, dann in Blau dieser Schritt. Ein taskbasierter Orchestrator enthält nur die blauen Elemente. Und Sie sehen jetzt schon, entscheidende Verknüpfungen fehlen hier, um eigentlich zu verstehen, was in dieser Datenpipeline passiert. Wir verknüpfen das jetzt nochmal, damit das klarer sichtbar wird. Wenn wir das auseinanderziehen, sehen wir das nochmal direkt. Das blaue Bild zeigt, wie Datensysteme in vielen Unternehmen aufgebaut sind. Das magentafarbene darunter zeigt, wie es eigentlich einfacher wäre als Mensch, aber auch als Maschine über diese Daten nachzudenken oder reasonen zu können. Welche Vorteile ergeben sich, wenn wir diesen zweiten Ansatz verfolgen? Auf der einen Seite geht es mal um Testbarkeit. In alten, althergebrachten Systemen ist es so, dass Tests von Hand irgendwie hinangeflanscht werden an diese blauen Schritte. Aber eigentlich wollen wir nicht den blauen Schritt testen, sondern vielleicht die Eier, ob sie noch frisch sind. Das heißt, hier gibt es keinen Standardprozess und es ist sehr komplex. In dem unteren Beispiel ist es möglich, einfach an jedes Element, das uns wichtig ist, sei es eine Tabelle, ein Machine Learning Modell oder etwas anderes, einen solchen Test in diesen Graphen einzuklinken. Genau an der Stelle, wo diese Entität verarbeitet wird. Das ist sehr mächtig. Aber es gibt weitere Tests nebst Datenqualität, die vielleicht relevant sein könnten. Zum Beispiel eben das Thema Freshness. Auch hier ist es auf die gleiche Art und Weise möglich, diese Prüfungen einzuklinken an den einzelnen Elementen. Früher in diesem taskbasierten System war das ebenfalls nicht möglich, sondern da hat man einfach diesen Task getriggert zu einer wohldefinierten Uhrzeit, vielleicht 9 Uhr, und dann geprüft mit einer recht komplexen Logik, gibt es jetzt frische Daten, was fehleranfällig ist und auch dazu führt, dass das Gesamtergebnis nicht einfach von A bis Z konsistent synchron gehalten wird. Und schlussendlich gibt es die Möglichkeit, entlang dieses Graphen über deklarative Scheduling-Mechanismen zu arbeiten. In einem alten System würde man hunderte von Jobs definieren. Das geht auch gut, solange die Jobs disjunkt sind, aber irgendwann ist es so, dass die Abteilungen, die Datenapplikationen miteinander interagieren müssen und jemand Daten bereitstellt und jemand anderes diese konsumiert. Klassisch ist das oft so gelöst, man wartet. Dann wartet man noch etwas länger und hofft, dass die Daten in hoher Qualität bereitstehen und triggert dann oft eine Pipeline. Das dauert lang und die Qualität der Ergebnisse ist nicht zwingend hoch genug für KI. Hier in diesem graphenbasierten Ansatz kennen wir die Abhängigkeiten und der Computer weiß, ein Upstream-Element hat sich aktualisiert und ein Downstream oder mehrere Downstreams müssen entsprechend aktualisiert werden. Das ist sehr mächtig. Und wir können eben diese Prüfungen an die einzelnen Elemente hinantackern und entsprechend exekutieren und dann auch Notifications versenden. Was heißt das für diese Kerndatenplattform, die wir entwickelt haben? Auf der einen Seite haben wir klassische Konnektoren zu Systemen, die vermutlich bei vielen von Ihnen im Einsatz sind, wie Files, Databases, Streams. Auf der anderen Seite versuchen wir, das bereitzustellen für das Business in Visualisierungen, BI-Maschinerie. Und innen drin verwenden wir natürlich Ingestion, Transformation, Elemente. Was uns wichtig ist, dass all diese Elemente, egal von welchem Tool oder Abteilung sie verwendet werden, in diesen Graphen hineingeklinkt werden. Was verwenden wir als Implementierung dieses Graphen, als Kern oder Herzstück, als Orchestration Maschinerie, das ist ein Tool, das heißt Dexter. Für die Transformation, viele kennen vermutlich DBT, manche SQL Mesh, verwenden wir etablierte SQL Automatisierungstools, in diesem Fall eben DBT. Und für den Ingestion-Schritt verwenden wir etwas wie Spark oder DLT. Also interessanterweise verwenden wir eigentlich an allen Ecken unterschiedliche Tools und etablierte Komponenten, aber wir klinken sie in diesen Graphen ein. Das ist nicht nur interessant wegen dieser Abhängigkeiten, sondern auch, weil wir klare Schnittstellen schaffen, wer für was zuständig ist. Wir können dann ein Plattform-Team haben, das sich eigentlich um diese Automatisierung kümmert und dass die Elemente smooth miteinander zusammenspielen und auf der anderen Seite Verwender haben, die wissen, wie designe ich diesen Report. Sie können in ihrer relativ naiven SQL-Welt bleiben und wir das dann einfach in eine produktive Umgebung überführen. Tool-Silos sind dabei ein ganz zentrales Element. Wir haben eben etwas, wir nennen es Data Domain, was all diese vorhin vorgestellten Elemente bereits beinhaltet. Eine Person, die mit diesem Datenprozess interagieren möchte, verwendet bei uns eine oder mehrere von diesen Data Domains. In einer klassischen Welt ist es so, dass oft sehr, sehr viele verschiedene Tools verwendet werden. Also im Bereich Data Ingestion gibt es dann 5 Produkte oder mehr. Und oft ist es dann unklar, welches Tool verwenden wir jetzt dafür, gerade in einem multinationalen Konzern. Dann gibt es wieder weitere für Datentransformation. Und das gleiche Spiel wiederholt sich. Es gibt dann welche für KI, welche für BI. Und das Chaos wächst eigentlich nur. Wenn man also hier einen Datenprozess implementieren möchte, muss ein Anwender oder Entwickler wirklich die unterschiedlichen Tools sehr im Detail kennen. Und es ist ein relativ langwierigerer Prozess, einen Change oder ein Feature zu implementieren. Wir versuchen hier einen anderen Weg zu beschreiten, wo wir innerhalb von einer Data Domain, das heißt auch einem Git Repository, Ende zu Ende die Möglichkeit zu haben, ein Datenprodukt zu entwickeln. Und das macht es eben einfacher auch für die verschiedenen Menschen, diese Produkte zu developen. Und auf der anderen Seite ist es aber als Teil dieses Graphen in das große ganze System hineingeklinkt und damit quasi automatisch an die Upstreams angeschlossen, wenn sich vielleicht von anderen Abteilungen oder von anderen Datenprodukten hier neue, frische Daten ergeben sollten. Das Gleiche gilt natürlich auch bis zum BI-Layer. Also wir haben auch Visualisierungstools als Teil in diesen Graphen mit hinein eingeklinkt. Nochmal als Erinnerung, das untere Herzstück ist dieser Orchestrator, der als Graph diese verschiedenen Dinge harmonisiert, das Ingestion-Element, das Transformation-Element und dann das BI- oder Visualisierungselement. Das ist jetzt weiß auf weiß im Hintergrund. Ich hoffe, es ist trotzdem sichtbar, ansonsten besser noch in den Slides dann nachher. Was man hier sieht, ist, wir haben hier diesen Graph von A bis Z einmal abgebildet, wie der sich in echt anfühlt. Also von dem Ingestion-Schritt bis zur Darstellung in Tableau sind hier die Daten-Dependencies nicht nur wie in einem Data-Catalog als Bild dargestellt, sondern als exekutierbaren Lineage-Graph für Backfills und operative Qualitätsprüfungen. Interessanterweise ergeben sich aus diesem Graphen verschiedene, glaube ich, sehr interessante Skalierungsmuster. Das erste ist, was ich vorhin schon kurz angeschnitten habe, das Thema von maschinenlesbaren Metadaten und Schnittstellen. Data-Plattform-Teams sind oft unterbesetzt für das, was sie brauchen würden, um schlagkräftig eigentlich Ergebnisse liefern zu können. Deswegen ist es umso wichtiger, diese Schnittstellen bereitzustellen und zu sagen, diesen Teil stellen wir bereit, da ist zum Beispiel die Analyse ein BI-Team. Hier im Hintergrund sehen wir als Beispiel diesen Asset Graph von unserem Sample- oder Pipeline-Test-Projekt. Das sind, ich glaube, 50 oder 80 solche Boxen zu sehen. Und interessanterweise hat das Data-Plattform-Team selber keine dieser Boxen von Hand definiert, sondern diese Boxen werden alle über Metadaten deklarativ von außen bereitgestellt, von Analysten, von diesem Ingestion-Framework oder weiteren Toolkits, die wir in diesen Graphen hinein eingeklinkt haben. Wie sieht das aus als Pseudocode? Eigentlich eine ganz einfache Vorschleife, die eben diese strukturierten, maschinenlesbaren, exekutierbaren Metadaten erfasst und in diesen Graphen einklinkt. Wir haben hier auf der einen Seite als zentrales Element etwas für diese Ingestion. Wir nennen das Ingestion Framework, eine YAML-Datei, wo wir uns eben darauf geeinigt haben, wie dieses Spec aussieht. Das ist keine DIN-Norm, aber doch etwas, was wir jetzt standardisiert ausrollen bei uns. Wir haben dann mehrere Instanzen davon, zum Beispiel hier im Bereich Datentransformation, etwas Ähnliches, was versteht, was stellt DBT eigentlich bereit als maschinenlesbares JSON, welche Grapheninformationen sind dort enthalten und können die dann direkt in die Plattform überführen, beziehungsweise auf der Seite mit Tableau oder dem BI-Layer können wir direkt mit der API dieses BI-Tools interagieren und dann die Lineage-Informationen von dort herausziehen. Das ermöglicht uns beispielsweise auch, im Gegensatz zu früher, statt Tableau einmal am Tag mit einer unbekannten Qualität auszuführen, hier einzelne Dashboards genau dann zu aktualisieren, wenn Upstream-Daten refreshed worden sind, in hoher Qualität. Das liefert uns also bessere Qualität, schnellere Daten und spart sogar Zeit. Vielleicht ein weiteres Element, was sehr wichtig ist, gerade wenn es um KI geht, auch das ist nicht zwingend eine Kernspezialität von einem Data-Plattform-Team. Aber Data Scientists können oft nicht einfach Datenanalysen operationalisieren. Als Software-Engineer ist manchen Personen vielleicht etwas wie Inversion of Control oder Dependency Injection ein Begriff. Was wir hier haben, ist die Möglichkeit, Data Dependencies in die Pipeline hineininjecten zu können. Was heißt das? Als Data Scientist kann ich einfach sagen, ich hätte gern einen Pandas Data Frame von meinen Referenzadressen und das System selber lädt diese Daten im Hintergrund. Es weiß, wo muss ich die laden, wo finde ich die frischen Tabellen. Und als jemand, der eigentlich vielleicht Vibe codet und nur weiß, wie man gewisse sehr beschränkte, sage ich mal, Fähigkeiten hat bezüglich der Operationalisierung, kann sich alle notwendigen Daten hier injecten lassen und dann im Hintergrund einfach seinen Python-Code hier aufrufen für vielleicht eine lineare Regression oder ein LLM, um dann die entsprechende Analyse durchführen zu können. Das ermöglicht es beispielsweise für uns, jemanden, der ein Netzwerkplaner war, der früher nur in Excel vielleicht die Netzbelastung geplant hat, hier seine Python-Skills sukzessive ausbauen zu können und so diese Datenverarbeitung für mehr Leute auch zugänglich zu machen als früher durch diesen Graph, weil eben dieser Graph die Möglichkeit bietet, Komplexität an den richtigen Ecken und Enden zu kapseln, dass das Arbeiten mit Daten leichter zugänglich wird für mehr Personen. Auf der anderen Seite können wir diese Funktion aber auch nutzen als Engineers. Und das heißt, diese sehr komplexe große Pipeline mit verschiedenen verteilten Systemen auf einen einzelnen Laptop eines Entwicklers einzudampfen. Das heißt, wir können Ende zu Ende diese Systeme besser testen oder auch neue Personen, die dazukommen, schneller produktiv einbinden und uns sie mitwirken lassen. Was uns dabei wichtig ist, ist das Thema, diese zwei Welten, also Plattform und Anwender, zu sehen und sich auch zu überlegen, wie kann man das Ganze skalieren? Wir haben jetzt hier in dieser Konferenz hauptsächlich über eine Data Domain gesprochen. Ein Enterprise besteht natürlich aus mehr Domains und es gibt die Möglichkeit, klassisch oft eben das Team zu skalieren, das hat seine Grenzen. Ihr kennt Scrum und Agile und Pizza-Theorien. Aber man kann aber stattdessen eben auf Basis einer stabilen Automatisierung verschiedene Instanzen von diesen Domänen starten und diese über diesen Graphen miteinander vernetzen. Das heißt, es gibt jemand, der wartet ein Template-Projekt von einer Domäne und andere Leute, die das konsumieren. Das ist etwas, was für uns sehr gut funktioniert, weil alle diese einzelnen Elemente als Teil dieses Graphen eingeklinkt sind in dieses größere Bild und miteinander zusammenhängen und nicht, wie eben klassisch, im luftleeren Raum hängen und für sich in der Ecke vegetieren. Also gerade weil eben dieser Austausch an Informationen durch das System sichergestellt ist, ist es möglich, den Leuten mehr Kontrolle quasi verteilt in die Hand zu geben. Dabei haben wir jetzt schon beleuchtet, was es heißt, Framework-Benutzer und Developer voneinander zu trennen. Die Building Blocks sind erläutert. Was steht bei uns dahinter? Auf der einen Seite Tools wie DBT oder der Data Orchestrator. Auf der anderen Seite Containerisierung wie Docker. Im Hintergrund als Paketmanager etwas, das sich Pixie nennt. Manchen hier ist vielleicht UV oder Conda ein Begriff. Das ist so die nächste Entwicklungsstufe eines Python-basierten Paketmanagers, der beide Ökosysteme vereinheitlicht. Wenn wir jetzt noch einen Schritt zur Seite nehmen, was heißt das, was können wir damit machen? In der alten Welt war es oft so, dass wir zum Beispiel in Oracle die Datenverarbeitung hatten und als die KI gekommen ist, keine Möglichkeit hatten, in Oracle KI auszuführen und quasi so ein Dead End hatten und dann begonnen haben, drumherum, um das System herum irgendwie sowas anzuflanschen. Das sorgt für unnötig viel Komplexität, weil wir quasi eine einzelne Execution-Maschinerie haben. Wenn wir aber einen Data Orchestrator haben, der als Herzstück agiert, können wir unterschiedliche Execution-Engines verwenden. Hier in diesem Beispiel, auf Seiten der Universität gezeigt, haben wir als Targets Spark und drei Runtime-Environments. Einmal lokal, einmal bei Databricks und einmal bei EMR. Das ermöglicht uns, ungefähr 50% an Kosten einzusparen, weil Databricks ist sehr nützlich, aber auch sehr teuer. Das heißt, wir können hier die richtigen Elemente genau dann verwenden, wie wir sie brauchen. Also sehr große Datenpipelines beispielsweise auf EMR laufen lassen und sehr vielleicht Datenpipelines, die sonst viel manuelle Optimierung benötigen würden, über Databricks Photon laufen lassen. Das ist ein relativ vielleicht komplexes Thema, aber ich wollte es ganz kurz anreißen, damit das ja klar ist, was eigentlich aus so einem Graphen dann noch an weiterführenden Use Cases ermöglicht werden kann. Was heißt das jetzt zusammenfassend? Diese Graph zu haben, ist ein sehr wichtiges Element für eine eventbasierte Vernetzung von Menschen und Maschinen entlang dieser Data Value Chain. Man kann besser damit zusammenarbeiten, besser skalieren, auch auf viele Personen und die Möglichkeit jetzt verwenden, eigentlich diesen Execution Environment auf eine andere Umgebung zu verschieben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Code First oder mit Software Engineering Best Practices Komplexität zu kapseln an den Elementen, wo es notwendig ist und damit es einfach möglich zu machen, anderen, auch weniger technischen Personen Zugang zum Arbeiten mit Daten zu geben. Das Ganze basiert auf viel Governance, Interface Management und quasi Compliance und exekutierbaren Metadaten. Das ist etwas, was ich nicht nur erzählen möchte, sondern leben möchte. Wir haben hier verschiedene Open-Source-Projekte veröffentlicht. Eines nennt sich Local Data Stack. Das andere ist diese Tableau-Integration, haben wir auch Open-Source zur Verfügung gestellt. Und das ist natürlich ein ganzes Team, was hier unterstützend im Hintergrund ist. Wir haben auch das ein oder andere Video veröffentlicht, wo auf YouTube nochmal im Detail diese Konzepte nachgeschaut werden können. Das ist auch Teil der dieses Handouts, was Sie nachher erhalten. Und ich hoffe, das motiviert mehr Personen, anders über diese Datenpipelines nachzudenken, um zu besseren, hochqualitativeren Ergebnissen zu kommen.